Seht auf und erhebt eure Häupter. Das bringen wir in der Regel nicht mit Gebet in Verbindung. Das sehen wir runter und neigen den Kopf. Wenn Jesus betet, hat er immer aufgeschaut zum Himmel. Die Augen erhoben, weil von oben das Gute kommt, weil da Gott ist. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wir haben manches dunkel vor Augen, was da ist und was sich naht. Jesus sagt es anders, weil sich eure Erlösung naht. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. So beten. So das Wort hören. Ja, Herr, aufschauen wollen wir zu dir, weil du kommst, weil deine Erlösung kommt. Bitte lass uns das groß und wichtig werden. Rede du zu uns und hilf uns mit dir reden. Amen. Und so hören wir in dem Predigtabschnitt, der für heute gegeben ist, hinein in ein Gebet, das Jesaja betet. Jesaja 63 und 64. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater. Unser Erlöser, das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehre zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer reißig entzündet, wie Feuer Wasser sieden macht. Dass dein Name kund würde unter den Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Auch hat man es von alters her nicht vernommen. Kein Ohr hat je gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohltut denen, die auf ihn harren. Ihr Lieben und alle, die später zuhören, G-O-T-T, guter Opa, total taub, Gott, so spotten manche über Gott, karikieren ihn. Andere ignorieren ihn. Und wieder andere vermissen ihn. Ja, sie glauben an Gott, wollen glauben, aber sie erfahren ihn nicht. Es ist, als wäre er nicht da. Er mag im Himmel sein, in seinem Regierungspalast da oben, aber hier unten tut er nichts. Und dabei könnte er es doch. Er hat er doch bewiesen. Durch all sein Handeln in der Geschichte. Durch all das, was wir in der Bibel lesen. Und was gab es nicht alles für geistliche Aufbrüche in der Vergangenheit? Was gab es da nicht an wunderbaren Gotteserfahrungen, Gebetserhörungen und so weiter? Und heute? Nichts. Ist da nicht ein mächtiger, sogar leidenschaftlicher Gott? Wo ist dann seine Zuneigung zu seinem Volk? Die Bibel sagt, es dreht ihm die Eingeweide um, wenn er die Not seines Volkes sieht. Er hat leidenschaftliche Gefühle des Mitleids. Aber von seiner Liebe und Fürsorge, von seinem Erbarmen und Helfen ist nichts zu sehen. Er hat sich zurückgezogen auf unendliche Distanz, oder? Jesaja macht sich hier zum Sprecher aller, die solche dunklen Zeiten der Gottesferne erleben. Er selber kennt das. Das Volk Israel kennt das. Christen kennen das. Die Heiligen aller Zeiten kennen das. Einer von ihnen, Johannes vom Kreuz, nannte das die dunkle Nacht der Seele. Die dunkle Nacht der Seele. Also wenn es uns so geht, dann sind wir in guter Gesellschaft. Und wir dürfen es zugeben, dass es uns so geht. Wir dürfen das aussprechen. Wir dürfen es herausweinen, von mir aus schreien und klagen. Jesaja weiß um den verborgenen Gott. Gott soll leidenschaftlich zu seinem Volk stehen. Nichts davon ist wahrzunehmen, nichts. Wie kann das sein? Und Jesaja ruft und betet leidenschaftlich zu Gott. Schau her, wo bist du? Zeig dich doch, greif ein. Vielleicht ist ja genau das der Schlüssel, um mit solchen Erfahrungen umgehen zu können. Leidenschaftliches Gebet. Und dann erinnert der Prophet Gott und erinnert sich selbst, wer Gott ist. Unser Vater. Ja, Gott ist auch für Israel der Vater. Israel ist sein erstgeborener Sohn, sagt die Bibel. Israel verdankt seine Existenz zuallererst Gott, nicht nur seinen frommen Stammvätern, die hier mal genannt werden. Und durch Jesus Christus ist Gott auch unser Vater. Und er ist unser Erlöser, der Erlöser für Israel und für uns. Warum greift er dann nicht ein? Warum merken wir nichts davon? Weil wir von Gottes Wegen abgekommen sind. Weil unsere Herzen hart geworden sind, nicht mehr sensibel für Gottes Reden und seine Führung. Weil wir Gott nicht mehr fürchten, nur andere Menschen und schlechte Verhältnisse. Aber der höchste Respekt vor dem höchsten Gott ist uns abhanden gekommen, so bekennt es hier Jesaja. Und wir können uns aus diesem Elend nicht selbst befreien. Wir können nicht umkehren und glauben, wann und wie wir wollen. Wir können das nicht. Das muss Gott uns ermöglichen. Und dazu braucht es Gnade, dazu braucht es Licht von oben, dazu braucht es Licht von Gott. Und weil Jesaja das weiß, und das ist nicht erst eine neutestamentliche Erkenntnis, weil Jesaja das weiß, deshalb tut er etwas, ich finde, sehr Mutiges. Er fordert Gott zur Umkehr auf. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er fordert Gott zur Umkehr auf. Kehr zurück, kehr um. Um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Deine Zusagen gelten doch noch. Wir sind doch noch das, was du über uns sagst. Deine Knechte, dein Volk, deine Kinder, dein Erbe. Dein Wort über uns und für uns ist doch Wirklichkeit, auch wenn wir das nicht erleben, sondern genau das Gegenteil davon erleben zurzeit. Dein heiliges Volk ist nicht dort, wo es sein sollte. Dafür sind seine Feinde dort, wo sie nicht sein sollten. Sie haben das heilige Territorium eingenommen und zertrampeln es, steht da. Und wir sind in einem Zustand, als hätten wir nie etwas mit dir zu tun gehabt und du nie mit uns. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest. Die Welt herrscht in der Kirche und wir sind wie die Welt. Wir streiten und spalten uns wie sie. Wir haben keinen Durchblick wie sie. Unser Lebenswandel unterscheidet sich nicht von ihrem und unsere Weltanschauung auch nicht. Gott ist weg von uns, wir sind weg von Gott. Das bedingt sich gegenseitig. Aber die Änderung kann nur von oben kommen. Ach, kannst du nicht die Himmel splitten, hier unten unsere Schäden kitten und dich endlich als Gott erweisen, dass alle voll Respekt dich preisen? Reiß doch die Himmel auf und komm zu uns herab, so dass vor deinem Angesicht die Berge bebend schmelzen. Komm wie ein Feuer, das das Reis sich schnell entzündet. Komm wie ein Feuer, das das Wasser kochen macht. Zeig deinen Gegnern, wer und wie du bist, dass deine Gegenwart die Völker zittern lässt. Tu, was die Menschen Ehrfurcht lehrt und was sie nie erwartet haben. Komm doch herab, so dass vor deinem Angesicht die Berge bebend schmelzen. Moment. Wollen wir das wirklich? Würden wir das aushalten? Das erinnert an die Gottesoffenbarung auf dem Berg Sinai. Die Leute haben gezittert und sind geflohen. Das, was hier steht, was Jesaja betet, das klingt nicht wie kleine weiße Friedenstaube, das klingt eher nach Atombombe. Dem ungehorsamen Volk in der Wüste musste Gott sagen, ich selbst kann gar nicht mit dir gehen, mit dir ziehen, das würde dich vernichten. Ihr seid so halsstarrig, so verstockt, wenn ich nur eine Sekunde in deiner Mitte wäre, das würde dich ausräuchern, vertilgen, umbringen. Würden wir Gottes manifeste Gegenwart aushalten können und ertragen? Wir singen manchmal so leichtfertig davon, so wahnsinnig leichtfertig. Würden wir das wirklich aushalten und ertragen? Oder kann es auch Gnade sein, Schonung, wenn Gott sich zurückzieht? Was hat Jesaja erlebt, als er Gott im Tempel sah, ein paar Kapitel vorher, Jesaja 6? Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Und dann brachte dieser Engel das Feuer, Kohlen vom Altar, berührte damit seinen Mund und brannte die Schuld und die Unreinheit weg. Das Gestrüpp unseres Lebens würde sofort in Flammen aufgehen und das laue Wasser unserer Seele zum Brodeln gebracht werden, zum Kochen, wenn Gott kommt. Wären wir dafür bereit? Ehe Gott die Welt zurechtbringt und dort eingreift, muss und wird er erst einmal uns zurechtbringen und in unser Leben eingreifen. Advent, Vorbereitungszeit für sein Kommen. Uns bereit machen und bereit machen lassen, damit er kommen kann. Er wird kommen. Und er wird so kommen, wie wir es hier und an anderen Stellen der Bibel lesen, genau so. Und er ist schon gekommen. Von alters her hat man es nicht vernommen, kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, einen Gott außer dir, der so wohl tut, denen, die auf ihn harren. Paulus zitiert das in einer etwas anderen Übersetzung in 1. Korinther 2. Ich lese ein bisschen den Zusammenhang. Er schreibt dort, wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Wir reden, wie geschrieben steht, jetzt kommt's, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Dann schreibt er weiter, uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Gott hat den Himmel aufgerissen und ist auf die Erde gekommen. Es hat himmlische Interventionen auf der Erde gegeben und gibt sie heute. Da kam der Engel zu Maria und sie empfing den Sohn Gottes in ihrem Leib. Als Jesus getauft wurde, danach tat sich der Himmel auf dem Berg der Verklärung ebenso. Und dann die dunkelste Stunde der Menschheit, die dunkelste Stunde auch des Gottessohnes. Doch der Vorhang zum Allerheiligsten, zu Gottes Wohnung im Tempel, zerriss von oben bis nach unten. Freier Zugang zu Gott seitdem. Eine freie Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und dazu gehört, was 3 Tage später kam, die hellste Stunde. Jesus stand von den Toten auf. Alle Gottesferne, alle Gottes- und Seelenfinsternis, aller Tod ist besiegt. Und 50 Tage später wieder öffnete sich der Himmel, Gottes Geist kam auf die erste Gemeinde. Der Geist und seine Kraft für alle Generationen derer, die an Jesus glauben. Und mit dem Heiligen Geist ist etwas, ja jemand vom Himmel auf die Erde gekommen und sogar in uns hinein. Damit ist gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Gott ist unser Vater. Und damit ist etwas von Gottes Erlösungskräften und von seinem Licht und von seiner Klarheit in uns. Darin dürfen wir leben. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört, was sich kein Menschenherz ausdenken konnte, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben, so Paulus. Nein, das ist noch nicht die endgültige Erlösung. Das ist noch nicht das endgültige Eingreifen Gottes. Die werden einmal überall und zweifelsfrei zu sehen sein. Jetzt ist das noch verborgen. Doch wem Gott es zeigt, der kann es jetzt schon sehen und darin leben. Er kann es ergreifen und erwarten. Im Glauben warten wir darauf, Gott zu sehen und halten an dem fest, was wir im Moment noch nicht sehen können. Im Warschauer Ghetto fand man die Inschrift: Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht spüre. Ich glaube an Gott, auch wenn ich ihn nicht sehe. Im Glauben warten wir darauf, Gott zu sehen, der so wohltut denen, die auf ihn harren. Und das ist das letzte Wort für unseren Bibelabschnitt heute. Harren, die auf ihn harren. Das meint ein Vertrauen, das sich auf lange Sicht an Gott gebunden hat. Weiter glauben und warten, auch wenn alle anderen aufgegeben haben. Glauben, es ist besser, wenn etwas zu Gottes Zeit und auf Gottes Weise geschieht, als wenn es auf meine Initiative hin zu meiner Zeit geschieht. Darf ich das nochmal sagen? Glauben heißt, es ist besser, wenn etwas zu Gottes Zeit und auf Gottes Weise geschieht, als wenn es auf meine Initiative hin zu meiner Zeit geschieht. Deshalb warten, aushalten, vertrauen, bis Gott eingreift auf seine Weise zu seiner Zeit. Gott wird handeln. Gott wird handeln zugunsten derer, die auf ihn warten. Gottesferne. Solche Zeiten gibt es. Gottesdunkel, Seelendunkel. Möglicherweise machen wir gerade so etwas durch, einige jedenfalls, mehr als sonst, vielleicht zunehmend. Wie kommen wir da durch? Zunächst, wir sind darin in guter Gesellschaft mit Gottesleuten zu allen Zeiten. Die Nöte und Fragen dürfen wir frei aussprechen und zugeben, wir dürfen sie klagen. Und anfangen leidenschaftlich zu beten, mutig beten, umso mehr beten, als müssten wir Gott wecken. Vielleicht erweckt er dann ja uns, das geht nämlich zusammen. Es kann durchaus sein, dass dann einiges an Sünde in uns verbrennen muss und er uns reinigen muss und wird, damit Gott uns wieder heilig wird und wir Heilige im biblischen Sinne werden, also Menschen, die Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen, weil sie ihm ganz gehören. Und einiges von Gott ist schon da. Dies wieder ergreifen, sich darauf besinnen, darin leben, persönlich in kleinen Gruppen, die wir brauchen. Wir müssten das langsam mal etablieren, glaube ich. Diese Dinge, die uns von Gott anvertraut sind, miteinander teilen, in kleinen Gruppen leben, einander ermutigen und in der Gesamtgemeinde. Advent in dieser dunklen Zeit. Gott ist gekommen, er war da in Jesus Christus. Das war zu sehen für die, die offene Augen hatten. Gott wird kommen, Jesus kommt wieder, das wird unübersehbar sein für alle. Darauf gehen wir zu. Darauf sollten wir uns und andere vorbereiten. Und Gott ist da in seinem Geist, vielleicht heimlich. Er wohnt auch im Dunkel, aber es wird hell. Und der Friede Gottes, der höher ist, als wir verstehen können und unsere Gedanken begreifen, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Gott, unser Vater im Himmel, du hast den Himmel geöffnet, deinen Sohn gegeben und dieses Geheimnis anvertraut, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Du hast deinen Geist von oben ausgegossen. Aber wir leben oft so, als ob das nicht wahr wäre. In den ersten Christen brannte der Himmel im Herzen und sie sehnten sich nach dem neuen Himmel und der neuen Erde. Sie beteten, es komme die Gnade und vergehe diese Welt. Maranatha, komm, Herr Jesus. Aber wir wollen am liebsten nur unsere irdischen Jahre in Frieden und Wohlstand verbringen. Die eigentliche Not sehen wir gar nicht mehr. Und die Ursache der Nöte, die wir sehen, verstehen wir nicht. Jetzt werden die Zeiten dunkler und die Nöte größer. Der Ring wird enger gezogen und der Abstand voneinander und zu dir wird größer. Und wieder bedeckt Finsternis das Erdreich und dunkel die Völker. Nur wenn du den Himmel öffnest und uns mit dem Licht der Wahrheit erleuchtest, können wir frei werden von Dunkel und Verblendung. Und nur dein Kommen kann die Not dieser Welt wirklich beenden. So lehre uns wieder beten, komm, Herr Jesus, und mache uns bereit. Erweise dich als Herr und fange damit bei uns an. Öffne die Himmel, dass wir dich erblicken und nicht an unsere Sünde ersticken. Unser Erlöser, das ist schon immer dein Name. Und so dürfen wir miteinander beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Shalom. Amen.